Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du, unser gestern war so ein bisschen flüssiger bei uns. Wie geht's da heute?
Ja, du, tatsächlich, das wollte ich dir gestern eh noch sagen, aber hey, es gibt da so ein Geheimrezept und seitdem geht es mir eigentlich am nächsten Tag immer gut. Da gibt es Apotheke. Ja, wirklich. Im ersten Bezirk, das sind Kapseln, aber ganz natürlich. Und das ist eine Mischung aus Artischocke, Mariendistel. Muss immer zwar nehmen, hätte ich da gestern sagen sollen, bevor wir zu trinken beginnen. Und du, seitdem, ich habe einfach keinen Kater mehr.
Das heißt, du nimmst, warte mal. Also, erstens, warum sagst du das erst heute? Zweitens, du nimmst vorher diese zwei Kapseln,
ja,
trinkst es auf mit dem Wasser, nicht mit Wein.
Ja,
und dann,
mit Wein auch.
Und dann hast du nächstes Tag gar nichts.
Na, ich bin vielleicht ein bisschen müde, aber das wirklich, das Leben ist gerettet.
Okay, du, die Apotheke, wo man das kriegt, sagst mir dann.
Die sage ich dir dann heimlich.
Alle, die das jetzt auch wissen wollen, auf Anfrage schicken die Apotheke anonym.
Ja,
ja, gut zu wissen. Das könnte man dann heute ausprobieren.
Ja, vielleicht kriegen wir jetzt ein bisschen Geld von dieser Apotheke. Ja,
das überlegen wir uns halt den nächsten Podcast.
Ja, genau.
Werbeeinschaltung.
Advertising.
Ja, genau. Ihre Werbung könnte jetzt hier stehen. Ja gut, probieren wir aus.
Probieren wir aus.
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gourmet-Podcast.
Liebe Falstaff-Podcast-Fans, ich freue mich sehr, dass ihr wieder einschaltet und freue mich noch viel mehr über meinen Gast, und zwar eine Jungwinzerin, die es aus Göttelsbrunn hergeschafft hat, wobei du wohnst, glaube ich, sogar in Wien, gell? Aber du bist jetzt einfach hergekommen aus Göttelsbrunn, sage ich jetzt mal. Johanna Markovic, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Von meiner Seite, es freut mich total, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ich erkläre jetzt einmal ganz kurz so ein bisschen deinen Werdegang, beziehungsweise eigentlich, kannst du es eigentlich auch selber sagen, es ist nur so, dass du ja tatsächlich die Tourismusschule besucht hast, in Wien studiert hast, du warst im Ausland, warst bei Wein & Co. im Marketing und hast dann 2018 beschlossen, dass du in das elterliche Weingut sozusagen in den Weinbetrieb einsteigst. Du hast mir mal in einem Interview verraten, dass das von deinem Urgroßvater oder sowas schon gegründet wurde, sowas, oder das Weingut 220 Jahre alt ist. Also ja, es gibt das schon länger. Dein Papa Gerhard Markovic ist natürlich ein Name und du mittlerweile auch. Wie kam es denn eigentlich, dass du dann doch beschlossen hast, Papa, ich komme und mag jetzt mit?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe selber oft darüber nachgedacht. Also es gab nie einen wirklichen Plan. Es war nie von Anfang an so, dass das jetzt geheißen hat, die Töchter müssen das jetzt machen und das muss so sein. Also es gab da eigentlich keinen Druck und das, glaube ich, macht es dann auch einfacher, das dann doch zu wollen, weil man halt, ich glaube, meine Eltern haben mir das schon vorgelebt, weil sie das einfach lieben und eine irrsinnige Leidenschaft dafür haben. Und ich wollte schon immer, bevor ich daheim einsteige, irgendwie was selbstständig machen oder halt mich quasi selbst profilieren. Das war schon so immer das Ding. Und wie gesagt, du hast das eh schon erwähnt, Wein & Co., Auslandspraktikas und dann 2018, mich hat es dann so in diesen Wein hineingezogen, muss ich schon sagen, da war schon Wein & Co. sicher ausschlaggebend dafür.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, so passt, jetzt will ich irgendwie heim. Und dann war natürlich Papa auch gesagt, du, natürlich kannst heimkommen, aber du hast ja keine Ahnung, und so war es auch. Und deshalb war ich in Südafrika und Deutschland und habe einen Facharbeiter und dann ist so eins ins andere und irgendwie war das so wie ein Sog, in den ich hineingezogen wurde, und dann ist das alles entstanden, ja.
Wenn man selber jetzt, also dein Vater hat ja eben diesen Familienbetrieb, habt ihr da mal drüber geredet, wünscht man sich das dann doch irgendwie, dass das Ganze in der Familie bleibt, oder dadurch, dass man ja keinen Druck, du hast ja gesagt, okay, gab es einfach auch keinen Druck diesbezüglich, aber irgendwie ist die Hoffnung dann doch da und ist dann die Freude auch umso größer?
Ja, wir haben einen Podcast gehabt zusammen, also, und da war es eine ähnliche Frage, und da hat er gemeint, wünschen tut man es natürlich. Also ist eh klar, ja, völlig normal. Aber ob es dann wirklich so ist, weiß man ja nie. Aber ich glaube, er freut sich jetzt, dass wir das weitermachen, weil meine Schwester ist jetzt auch zu Hause und es schaut so aus, als würden wir das zu zweit machen und das freut ihm natürlich.
Ja, also, ja. Wie schaut denn das Teamwork so aus? Macht ihr gemeinsam, habt ihr genaue Aufgaben, die irgendwie verteilt werden? Habt ihr was ihr immer gemeinsam macht? Wie schaut das so in eurem Daily Business sozusagen aus?
Ja, also wir haben nicht so Hierarchien, das gibt es nicht. Aber du wirst ein Familienbetrieb am Ende des Tages, also jeder alles so auf die Art, aber natürlich gibt es ein bisschen Aufteilung. Also Papa kümmert sich auf jeden Fall vermehrt um den Weingarten und um den Keller, aber die Lese ist so eine Zeit, wo wir alle zu Hause sind und alle mitarbeiten. Die ganzen Küvetisierungen und Plans, die machen wir alle zu 100% zusammen. Es wird auch jede Entscheidung über alles zusammen getroffen, aber ich bin jetzt nicht jeden Tag im Weingarten, weil es einfach nicht ausgeht, weil ich einfach auch sehr viel im Vertrieb mache. Da hat sich einfach so viel verändert. Mhm. Vor 10 Jahren war das einfach alles noch nicht so. Da waren andere Preisstrukturen, die Märkte waren anders. Und jetzt ist es schon auch immer wichtiger, sich darum zu kümmern, wo die Weine letztendlich landen. Und das hat halt bei uns nie wer gemacht. Und da habe ich halt mich so ein bisschen drauf konzentriert. Aber in Wahrheit machen wir alles zusammen. Mhm. Aber Papa schon vorwiegend Weingarten und ich so ein bisschen den Rest.
Wenn sie zu Hause seid, wird da eigentlich dann immer über Wein geredet?
Ja. Furchtbar? Nein, nicht furchtbar. Ja, immer.
Ja.
Und es wird uns auch nicht wieder. Also das ja. Ist ja, ja.
Du und sag, wie viel, wenn man zum Beispiel, das würde mich nämlich auch immer interessieren, weil ich meine, ihr habt sehr großes Sortiment, aber wie wird dann zum Beispiel auch zu irgendwelchen, sagen wir, Feierlichkeiten oder sowas, trinkt man da den eigenen Wein oder macht man mehr einen anderen auf?
Also wir trinken tatsächlich nie unseren eigenen Wein.
Echt?
Ja, ich meine, vielleicht, wenn man mal eine Verkostung hat und dann stellt man mal eine Flaschenblind dazu. Aber im Prinzip, glaube ich, musst du andere Weine trinken, um auch zu sehen, wo die Reise hingehen kann. Weil ich glaube, wenn man immer nur das eigene, da verliert man auch die Kreativität. Und also wir trinken ausschließlich andere Weine. Also wir sammeln Wein, wir kaufen viel Wein, wir lieben Wein und ich glaube, den eigenen verkosten wir so oft, dass wir uns, glaube ich, ja, also wir kennen, wir lieben andere Weine zu trinken.
Und du hast ja an deine eigene Weinlinie auch schon, war das schon 2018?
Ja, das war tatsächlich 2018. Ja.
Und da hast du einfach gleich mal gesagt, du willst das machen und hast das umgesetzt, was im Kopf war und ist da offensichtlich aufgegangen.
Ja, du tatsächlich, ich bin einfach eine, die einfach macht. Das ist wirklich so, ich denke da nicht so viel drüber nach und das ist halt bis jetzt, ich bin so ein Bauchmensch. Das ist tatsächlich immer gut gegangen, da bin ich eh wahnsinnig dankbar. Aber ich konnte das halt nur machen, weil es Malkovic gab und weil das einfach ein gesetztes Ding war und habe mich dann einfach probiert und dann habe ich eigentlich begonnen mit meinen Joma-Sachen, das war Naturweinlinie, aber eigentlich mit Sprudel, naturnahen Sprudel und dann hat sich das Sortiment automatisch erweitert. Das ist
wie viel gibt es jetzt?
Von der Produktlinie, von den Jomas gibt es jetzt mittlerweile 6 verschiedene Weine, ja. Aber ich muss auch sagen, mit diesen Weinen mache ich eigentlich ausschließlich Export, also für in Japan und für in Amerika.
Ah, Wahnsinn.
Und ja, das ist so.
Was in Japan, glaubst du?
Du, Japan. Du, auch ein Zufall. Bin damals mit der ÖWM nach Japan geflogen und habe meine ersten Flaschen mitgehabt und die waren so begeistert und dann hat sich dieser Markt so toll entwickelt und Japan ist ein extremer Naturweinmarkt. Mhm. Aber man wird sehen, wie sich das alles entwickelt. Ja. Also schauen wir mal, ob diese Linie für immer bestehen bleiben wird. Es ist alles so schnelllebig, finde ich momentan. Mhm. Man wird sehen, ja.
Du hast erst auch das mit den Preisen, also einfach, dass vor 10 Jahren alles irgendwie anders war. Das hat sich ja jetzt auch, es ist ja auch Tatsache, dass alles auch gerade immer teurer wird. Dementsprechend natürlich auch der Wein. Man hat ja auch andere Kosten. Man muss, man gibt mehr Geld einfach aus. Wie ist das beim Wein? Beziehungsweise merkst du, wenn du zum Beispiel sagst, ihr habt jetzt auch eben einen anderen Markt in anderen Ländern, merkst du da einen Unterschied im Vergleich zum Beispiel bei uns im Inland?
Ja, also schau, ich glaube, kostenseitig hat es uns einfach wirklich hart getroffen. Das fängt an bei Flaschen, Etiketten, Kartons etc. Da waren wir gezwungen, einen Preissprung durchzuführen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch gut, weil es wird jetzt herauskristallisieren, wer macht wirklich Herkunft, wer macht Handwerk, wer macht Qualität. Und man muss sich ja, letztendlich ist es eine Philosophiefrage und eine Entscheidung. Also wir haben schon unsere Preise raufgedreht. Ich glaube aber, man muss aufpassen. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob man Gebietsweine wirklich raufdreht, ob es um Orts- und Lagenweine sich handelt. Also es gibt schon Preispunkte, die, glaube ich, wesentlich sind. Mhm. Aber im Prinzip, wir sind so handwerklich und der Familienbetrieb und so klein eigentlich, da muss es einen Platz geben für teurere Weine. Das muss einfach so sein, sonst können wir unsere Strukturen gar nicht erhalten. Das ist uns unmöglich. Also.
Und merkt es dann der Konsument sozusagen massiv oder ist der Preissprung überschaubar?
Nein, ich glaube, der Preissprung hält sich noch innerhalb der Inflation. Das Problem ist nur, ja, wir erhöhen ja gar nicht so viel, aber die Gastronomie dann, gell, die schlägt dann um das Dreifache auf und der Kunde spürt es halt. Und das ist eigentlich was, wo wir schauen müssen, dass wir das halbwegs in Balance halten. Mhm. Aber die haben natürlich auch irrsinnige Kostenprobleme. Also die Weine werden halt in der Gastronomie so extrem teuer. Und das ist das, was ich schon glaube, langfristig werden wir es spüren. Mhm. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich weniger Wein getrunken, aber dafür wertigerer Wein.
Mhm. Also,
Eigentlich würde das ja.
Ich habe nachgelesen, irgendwo habt ihr mal gesagt, dass die Lagenweine bei euch jetzt immer besser gehen, beziehungsweise war das zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, warum glaubst du, ist das so? Warum wird vermehrt dieser Wein gekauft beziehungsweise getrunken?
Ja, tendenziell, weil es rar ist und rar ist immer besonders und ich glaube auch bei uns im Gebiet, also wir haben irrsinnig viel gemacht die letzten Jahre, also das ist schon, ja schon Kanuntum irrsinnig klein und alles handwerklich und biologisch und so weiter und so fort und wir haben in der Positionierung irrsinnig viel dran gearbeitet und auch in der Stilistik und ja, warum wird es gekauft? Rar, die Leute haben mehr, glaube ich, Bewusstsein schon durch Corona und so weiter für hochwertige Riedenweine, Lagenweine und das hat sich Gott sei Dank dann so ergeben.
Was magst du am meisten am Winzerinnen-Dasein sozusagen? Was taugt dir am meisten? Wo sagst du, warum ist das eigentlich jetzt so zu deiner Leidenschaft, die du jetzt einfach auch zum Beruf gemacht hast und wo du mit voller Passion da irgendwie jeden Tag das Ganze angehst und umsetzt?
Ja, ich glaube einfach, Wein ist ein total positives Produkt. Punkt eins. Also irgendwie jeden, den ich was erzähle, der hat eine Freude. Das ist irgendwie cool. Und wir haben halt von dem ganzen, wie sagt man, ein Produkt hat ja immer so einen Zyklus und wir ernten selber, wir vinifizieren, wir entscheiden selber, wo es hinkommt, wir entscheiden das Design der Flaschen selber. Also du hast so alles an einem Produkt und am Ende des Tages auch habe ich mit so tollen Menschen zu tun, Kulinarik, Wein, Essen, Trinken und irgendwie ist jeder gut drauf und ich glaube, das muss man irrsinnig schätzen. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich wünschen, in der Natur zu sein, aber auch unterwegs zu sein und ich selber bin früh am Weg, weil ich einfach sehr viel im Vertrieb mache und ich glaube, das ist einfach ein irrsinniges Luxusgut, beides zu haben und das taugt mir. Also ich kann mich immer wieder rausnehmen, aber auch in die weite Welt hinaus. Also das finde ich, ist einzigartig und schätze ich sehr, weil ich glaube, viele sehnen sich danach.
Ja. Yeah.
Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Yeah. Oder taugt mir.
Was ich relativ gern frage, vor allem eben junge, ambitionierte Winzerinnen oder halt einfach die in der Branche sind. Genauso interessiert mich aber eigentlich auch die Meinung der Männer. Aber vor allem jetzt bei dir, du kommst ja auch viel rum, triffst ja auch viele Leute und trittst da als junge Person, Weinkennerin, Winzerin auf. Aus einem renommierten Weingut oder von einem wirklich bekannten Namen, merkst du da trotzdem eine gewisse Änderung? Weil ich meine, dieser ganze Bereich war früher trotzdem eine extreme Männerdomäne. Je nachdem, mit welcher Person man spricht und vielleicht auch vom Alter her, sagen die einen, das ist immer noch so, die anderen eher nicht, weil es halt natürlich von der Generation abhängig ist. Aber merkst du da, eine Veränderung ist jetzt schwierig, weil du bist ja jünger als jetzt vielleicht, wenn man das jetzt irgendwie mit wenn man jetzt den fragt, der 50 ist oder sowas. Aber merkst du da trotzdem einen Unterschied, wenn du zum Beispiel als junge Frau wo auftrittst oder sagst du, das kriegst du gar nicht mit?
Nein, ich muss tatsächlich sagen, ich krieg's gar nicht mit. Ich habe da eh oft so Fragen und Diskussionen mit anderen Frauen und so weiter, aber ehrlich, ich habe mich nie benachteiligt gefühlt. Warum auch immer. Also ich finde, muss man auch nicht. Wenn man es, glaube ich, gut und gern macht, dann fühlt man das, glaube ich, gar nicht so. Und ich bin einfach, glaube ich, gar nicht der Typ dazu. Eher im Gegenteil. Die Leute freuen sich irrsinnig, weil sie dann sagen, wow, schaut, da ist einmal so ein junges Mädel. Und nein, überhaupt nicht. Also, und ich muss auch sagen, bei uns im Keller, ich glaube, die freuen sich alle, dass einmal eine Frau da ist. Ja. Nein, also ich glaube, es muss auch egal sein am Ende des Tages. Es muss Leidenschaft da sein, es muss irgendwie ein Gefühl da sein für das alles. Und also, ich glaube, es ist wurscht. Und wenn man sich die Welt anschaut, ja, so ein bisschen Frauen im Wein, ich meine, schaut euch an, Ponte Canet, ja, Bordeaux, irrsinnig tolle Frau, die das macht. Elisabetta Foratore, Italien. Ich meine, es gibt so tolle Frauen im Wein und ich glaube, es kommen auch immer mehr.
Also, auf jeden Fall.
Und ich glaube, es wird...
Ich finde es nur spannend, weil trotzdem meiner Meinung nach, oder wie ich das so mitkriege, einfach, dass jetzt in den letzten Jahren man einfach die Frauen mehr auch vom Vorhang geholt hat, beziehungsweise ja. Die waren vielleicht schon da,
ja.
Aber man hat es ein bisschen präsenter dann auch irgendwie kommuniziert oder sie sind einfach vorgetreten, so habe ich wahrgenommen. Ja. Und das ist das Schöne und vor allem einfach auch so diese jüngere Generation einfach, die da jetzt so auf einmal so nachzieht und eben im Idealfall elterliche, also Betriebe halt übernimmt oder auch selber da einfach irgendwie was startet. Und das ist schön. Bei der jungen Generation würde mich interessieren, sowohl jetzt, egal wie, man ist ja trotzdem, im Endeffekt hat man ja andere Winzer, die eigentlich eine Konkurrenz sind. Ist das ein Konkurrenzdenken? Ein bisschen oder gar nicht?
Nein, gar nicht. Nein, weil ich bin davon überzeugt, wirklich aus tiefster inneren Überzeugung, und ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß das auch. Ich glaube, wenn man was gut macht, dann ist wirklich ein Platz für alle da. Und ich finde, es sollte sich jeder ein bisschen auf sich selber schauen, dass er das halbwegs gut macht. Und dann können wir auch gemeinsam viel coolere Dinge starten. Und wir haben halt ganz einen totalen, wirklich einen super Zusammenhalt in dieser jungen Szene. Also Hansi Reiserborg, oder Freund von mir, macht ja dieses Kulinare Jung, wo junge Köche, junge Winzer. Wir sind wirklich eine tolle Community. Wir tauschen uns auch aus, wir verkosten auch miteinander. Also überhaupt nicht, wirklich. Und selbst bei uns im Gebiet, wir sind ja lauter Mädels, wir machen so viele Veranstaltungen miteinander und es hat da wirklich jeder unterschiedliche Märkte und ich glaube, wir sollten noch viel mehr miteinander machen, weil am Ende des Tages, ich meine, in Wahrheit haben wir keinen Wein. Wenn es da das jetzt, da muss ein Platz für alle da sein. Also ich glaube, wenn man so denkt, blockiert man nur irgendwie was, was vielleicht ganz toll werden kann. Also das, na.
Wie kritisch ist man dann bei anderen Weinen, wenn man zum Beispiel sagt, man macht auch mit anderen was und man verkostet dementsprechend, wenn man jetzt zum Beispiel so Veranstaltungen macht, kommen ja mehrere zusammen, ja?
Ja.
Und dann ihr trinkt ja daheim andere Weine, aber wie kritisch ist man dann? Beziehungsweise sagt man es dann auch offen und ehrlich? Oder sind die eh so, dass das echt... Nörgeln auf höchstem Niveau ist was wahrscheinlich.
Du, was der sagt, man es offen und ehrlich ist. Sie sagen immer, dass sie sagen und ob man es dann wirklich offen und ehrlich sagt, man es bei der. Aber es gibt schon den, jetzt haben wir zum Beispiel eh bei dem Reisebauerfest, wo gab es so eine tolle Weinbar, mit jeder Winzer hat eine große Flasche mitgebracht. Mhm. Da sind wir alle davor gestanden und haben alle verkostet und da hat wirklich schon jeder gesagt, was er über den Wein denkt, weil das ist ja nichts Persönliches.
Nein, nein.
Das ist einfach eine Momentaufnahme. Wein ist ein totales Momentum. Ich habe schon so viel verkostet, den gleichen Wein einmal hat mir geschmeckt, einmal nicht. Mhm. Aber ist Emotion und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass jeder gesagt hat, was jetzt schmeckt oder auch nicht schmeckt. Also ja. Aber
bei dem Hansi Reisetbaufest, das war so lustig, weil da habe ich mit wem geredet und da wurde die These in so einer Gruppe aufgestellt und das kannst du mir jetzt sicher beantworten, dass Wein aus großen, und da waren wirklich sehr, sehr große Flaschen,
yeah.
Also aus Markenflaschen und so weiter, besser schmeckt.
Ist das so? Ja, man sagt schon, in der Magnum kann er besser reifen, kann er besser alt werden. Ehrlich gesagt, ich habe keine Erfahrung mit so 6 und 12 Liter Flaschen, ob es wirklich viel besser wird. Wir haben jetzt ein bisschen was abgefüllt, wir wollen uns das selber anschauen. Mm. Magnums habe ich auf jeden Fall die Erfahrung, dass das wirklich grandios sein kann, einfach weil es mehr Oberfläche hast. Aber so diese ganz großen Flaschen, das weiß ich noch nicht, aber gut, das werden wir sehen.
Das können
wir
dann beim nächsten Mal, musst du mich berichten. Mich würde mich wirklich interessieren, weil das ist immer so ein, das ist total oft ein Thema, dass manche sagen, es ist voll und also nämlich jetzt nicht Experten, sondern einfach die behaupten, also die sich über Corona dann das Wissen angetrunken.
Na, Magnums können auf jeden Fall besser reifen, haben wir einiges ausprobiert oder besser. Kommt dann immer am Kork davon und so weiter und wie wird es gelockert, aber tendenziell ist es schon was Positives und stimmt, ja.
Mhm. Weil du gerade Kork sagst, jetzt Kork und Schraub und Glas, nein, jetzt nur Kork und Schraub?
Wir haben einen Kork und Schrauber, ja. Also wir kommen ja vom Rotweinsegment.
Ja.
Ja, wir mögen schon den Naturkork, ich meine, hat man natürlich Risiken, aber wir finden einfach, dass es dem Wein gut tut, dass es auch so älter werden kann. Die Reifung ist ein bisschen eine bessere und letztendlich Rotwein, ich weiß es nicht. Ich möchte nicht mit Schrauber machen, weil es ist schon so, den öffnet man, dann, es ist schon so ein bisschen ein Gefühl auch.
Ja.
Aber bei den Gebietsweinen, die so Tisch frisch getrunken werden, haben wir einen Schrauber. Einfach aus dem Grund, weil es technisch ein guter Verschluss ist und ich würde diese Diskussionen nicht haben will. Ist es nicht und ja. Aber wir haben beides, ja.
Du und sag, du hast auch wieder ein neues Projekt, beziehungsweise ein neues, ich tue es zu kosten, das Jojo.
Ja, ein Jojo.
Was ist es? Erzähl. Wie kam es zu dem und was ist es? Also ich liebe es.
Ja. Ja, das ist jetzt ganz was anderes. Ja. Wie gesagt, heute haben wir schon Reisebau ein paar Mal erwähnt, noch einmal. wie ist das entstanden? Wie gesagt, wir sind sehr, sehr enge Freunde und wir wollten schon ewig was miteinander machen. Aber dass sich dann Wein und Gin so gut verträgt, das hätte man eh nicht gedacht.
Ja.
Aber wie es entstanden ist, mir war selber nicht bewusst, wie groß diese ganze Aperitivo-Szene ist. Und wenn man denkt an Aperol Spritz und Lillet und wie das alles heißt, das eigentlich industrielle Produkte sind, haben wir gesagt, es gibt eigentlich nichts Handwerkliches aus Österreich in der Aperol-Gemeinschaft.
Mhm.
Und haben dann gesagt, okay, wir vereinen Roséwein, weil ich mache ja eigentlich Rosé mit meinem Madonna-Projekt und so weiter. Und wir machen einen eigen angesetzten Gin aus Damaszenerosen und wir vereinen das Ganze und machen so einen Wein-Aperitivo. Und daraus ist Jojo entstanden. Johanna Johann, wirklich einzigartig in Österreich, gibt es so nicht. Man nimmt 4 Zentiliter von diesem Jojo, das ist quasi fertig gemischt und gießt es auf mit Tonic und viel Eis und ready is your drink. Und dann hast du in einem Jojo gespritzt oder Jojo-Spritz, wie auch immer du ihn nennen magst, hast 4,5 Alkohol. Und das ist halt ein super toller Sommerapparativ und man muss schon sagen, die Leute, es wird schon dieses leichter im Alkohol und so weiter, das ist schon immer mehr ein Thema.
Yeah.
Und das war ein Anstoß für uns, ein bisschen über die Grenzen zu denken und einfach einmal gebietsübergreifend was zu machen, weil warum nicht?
Mhm.
Und so ist das entstanden, ja.
Wie lange kann man sich das vorstellen? Dauert das dann, wenn man so von der Idee und von diesem machen wir was gemeinsam, wirklich dann sich dann hinsetzt und sagt, das könnte sein? Wie lange probiert man da herum oder geht das überhaupt? Weil ich meine, wie viel kann man herumprobieren, wenn man
Naja, der Wein war sozusagen gesetzt. Rosé habe ich gemacht, dann haben wir verschiedene Chargen gekostet, weil das ist schon Säure ein Thema. Also ich habe Chargen gebraucht, die ein bisschen mehr Säure Rückgrat haben. Und geschmacksgebend, was die Nase betrifft, ist ja dann der Gin. Das heißt, wir mussten eigentlich der Hansi hat dort die meiste Arbeit gehabt, dass er diesen Gin so hinkriegt, dass es eben zum Rosé passt. Und da haben es schon mehrere Variationen versucht. Also wir sind dann, weißt du, 4-5 Mal hingefahren und verkostet. Und im Endeffekt ist es dann schnell gegangen. Also wie lange man braucht? Ja, 5 Monate.
Ah, Wahnsinn.
Okay. Und dann, was geht, dann geht es über Design und so weiter und so fort. Aber natürlich, der Geschmack ist das Wichtigste.
Das ja auch super schön ist. Also jeder, der das schon gesehen hat, ich meine, ich liebe das Design. Wer hat da den Ton angegeben?
Naja, wir haben gemeinsam entschieden, was wir für einen Grafiker nehmen wollen. Und das ist ein ganz, ja, wirklich toller Mensch aus New York. Österreich, aber der in New York lebt und der das dann gemacht hat. Und wir haben gesagt, gemeinsam entschieden. Eigentlich, wir waren uns sehr einig, wir wollen was Retro-mäßiges, es muss einfach pfeifen und es muss auffallen und irgendwie anders sein und ja, so war das dann.
Und erhebt sich ja da, also es ist auch vom Geschmack, es ist total spannend, weil es ja irgendwie, also ich mag das ja auch, wenn es so ein bisschen Bitteres ist und nicht so süßlich und wenn man eben dann auch die Varianten, wie man es zubereiten kann, also ob man es jetzt eben mit einem Tonic oder halt irgendwie aufspritzt, das ist einfach eine gute Kombi.
Ja, es ist total floral, eine irrsinnig pure, klare Frucht, so für Grapefruit, Rhabarber, ganz hellbärig eigentlich, aber trotzdem so ein bisschen den Gin, aber nicht so dominant, das war schon wichtig.
Mhm.
Und es ist ein irrsinniges, erfrischendes Getränk einfach, also so würde ich erklären.
Wo kriegt man es?
Es gibt es beim Spar.
Und ist es geplant, dass es auch in die Gastro kommt?
Ja, gibt es eh schon teilweise.
Okay.
Ja, also wir haben geplant LEH ein bisschen und ja, Gastronomie. Mhm. Also gerade so in dieser Bar-Szene und in, ja, überall.
Das wird quasi unser Sommerdrink.
Sommer, ja, hoffentlich. Ja, ja.
Du sag, was machst du, wenn du jetzt zum Beispiel so nicht gerade unbedingt unterwegs bist und Weinideen hast und Wein im Vertrieb bist und Weine präsentierst oder eben das Jojo, das neue Projekt ist. Was machst du dann?
Was mache ich dann? Gute Frage. Die letzte Zeit war intensiv, aber ich gehe gerne laufen in meiner Freizeit. Ich bin gerne am Neusiedlersee, unmittelbar vor unserer Türe steht. So eine halbe Stunde und wir haben dort ein Boot und im Sommer bin ich dort gern. Aber ich bin sehr, sehr gern mit Freunden und für mich gibt es gar nicht so, was mache ich jetzt, wenn ich das nicht mache, sondern ich mache das. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche Auszeit, dann nehme ich mir die und wenn ich das Gefühl brauche keine, dann brauche ich keine. Also es gibt für mich nicht so, was mache ich, wenn, genieße die Zeit mit meiner Familie und Freunden und schaue, dass wir halbwegs sind, dass ich halbwegs in der Balance bin und alles unter dem Hut kriege. Aber
und wenn man so viel unterwegs ist, ist es dann so, dass man zum Beispiel trotzdem noch irgendwie so sagt, mach, ich brauche einen Urlaub und will weg? Oder wenn man so viel unterwegs ist, ist das dann eh eher so, dass man sagt, einfach nur mal ruhiger und...
Ja, einen Urlaub hat man schon gern. aber das Unterwegssein ist ja nicht unmittelbar. Ja, du, ich mache im Sommer einen Urlaub und im Winter einen Urlaub und meistens ist es eh verbunden mit, aber mich stört es auch nicht. Also, yeah. Aber natürlich habe ich manchmal das Gefühl, ja, jetzt muss ich weg, aber dann fahre ich auch. Also, ja, so bin ich.
Und steht im Sommer irgendein Urlaub an?
Ja, tatsächlich. Ich fliege mit meinen Freundinnen, mit meinen Kanunto-Mädels nach Sizilien.
Ah, schön.
Auf das freue ich mich, weil ich noch nie war an dieser rechten Seite der Taormina. Das wollte ich immer mal sehen und das machen wir. Darauf freue ich mich.
Haben wir in der Falstaff-Ausgabe Italien a long weekend.
Ich habe es gesehen und gelesen.
Ja, wirklich. Kann man nur die Tipps kann man nur empfehlen. Also unbedingt nachlesen. Ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich könnte noch weiterreden. Ich freue mich wahnsinnig auf den Sommerdrink, also ich bin ein absoluter Fan, ich habe das getrunken und war begeistert und wie ich da dort war, also ich habe mit meinem Outfit damals perfekt zur Flasche
getan. Ja, stimmt.
Ist es Liebe auf den ersten Schluck. Danke vielmals dafür deine Zeit.
Ja,
ist auch danke. Ich bin gespannt auf die, wenn du dann die Magnum oder beziehungsweise 6 und 12 Flaschen verkostest, wie da der Geschmack ist. Und ja, freue mich. Danke dir.
Ich sage danke.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.